es ist nie die Frage, wer bist du? Es ist immer die Frage, was ist das Richtige in der Zukunft? Und auch heute, wenn ich Leuten begegne und die denken darüber nach, ich würde gerne das machen, aber das hat ja keine Chancen mehr in Zukunft, dann sage ich, richte dich einfach nach deinem Bauch. Da, wo dein Bauch ist, liegst du immer richtig. Es gibt immer einen, der auch denselben Bauch hat wie du und der mit dir was macht.
Willkommen bei Queraussteiger, ein Podcast von André Hennen, das bin ich, und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Los geht's mit einem ehemaligen Fotografen, Schauspieler und Komponisten, der heute immer noch Komponist ist und nachhaltige Unterhosen produziert. Queraussteiger Gerd Ecken-Gerdes. Ja, willkommen bei Queraussteiger. Wer sich irgendwie für kreative Berufe interessiert, ist hier heute total richtig, denn mein heutiger Gast hat nur wenige kreative Berufe nicht gemacht. Er hat visuelle Kommunikation studiert und zwar Ende der 70er. Also da war das vermutlich auch noch irgendwie nicht so ein hippes Photoshop- und Influencer-Studium wie heute vermutlich.
Nee, war einfach angesagt.
Also immerhin. So, und jetzt bitte anschnallen. Dann hat er Schauspiel studiert, dann war er Fotograf, dann Beleuchter beim Film, dann Schauspieler und Musiker am Staatstheater Braunschweig und bei diversen Filmproduktionen, dann Gründer einer Band, dann Filmkomponist, dann Autor, unter anderem für die Sesamstraße und für die Comedy Factory, dann Stand-Up-Comedian. Heute ist er vor allem Komponist und Künstler und mein persönliches Highlight zum Schluss, er produziert jetzt kompostierbare Unterhosen.
Das ist auch das Wichtigste.
Gute Pointe. Mehr geht nicht. Ich habe keine Ahnung, wie wir das alles in einer Stunde sortieren.
Keine Ahnung.
Aber ich bin gespannt. Ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Dito.
Hallo, Gerd.
Hallo, André.
Genau, wir fangen mal tatsächlich von an. Visuelle Kommunikation, hast du gerade schon gesagt, war angesagt damals. Also hast du das gemacht?
Ja. Also eigentlich habe ich vorneweg, also gelernt habe ich Speditionskaufmann. Das ist
so. Das auch noch.
Und da habe ich 3 Jahre lang begriffen, dass ich wirklich richtig verkehrt war in diesem Job. Also die haben mich zwar gemocht, aber das war wirklich nicht mein Ding. Also ich erinnere noch, dass es rote und blaue Formulare gab und rote und blaue Kästen und ich hatte das rote in den roten Kasten zu legen und das blaue in den blauen und das ist mir nicht gelungen. Also wie auch immer, da war ich einfach falsch und auch ein bisschen unglücklich und mir war immer klar, dass ich irgendwie was Künstlerisches machen wollte. Also, dass das nicht so eng und streng sein sollte und so, wie ich das, wie wir eben schon kurz vor dem Interview besprochen haben, dass es eben so Leute gibt, die einfach sagen, so macht man das und fertig und richtig und das wollte ich irgendwie nicht. Und meine Schulbildung in der Schule war Katastrophe eigentlich, weil ich Schule verlassen musste und irgendwie wollte ich aber was Künstlerisches machen und das ging nicht, weil ich einfach die Voraussetzungen nicht hatte und dann habe ich irgendwie mich da so reingedrängelt in so eine Prüfung auf jeden Fall. Irgendwann war ich bei der HFBK und habe dann diesen Platz gekriegt.
Aber und warum hast du denn vorher Speditionskaufmann dann gelernt?
Weil ich, glaube ich, 15 Jahre alt war mit meiner Mutter beim Arbeitsamt und er sagte, was mag denn ihr Sohn? Meine Mutter antwortete, ja, er redet gern mit Leuten. Und dann, da haben wir eine gute Idee, Speditionskaufmann, tschüss. So ungefähr war es. Also, und dann saß ich da und das war eigentlich auch nicht, das war auch okay, aber es war, ich wusste auf jeden Fall danach, das ist es nicht.
Ja.
Dann habe ich, dann war ich LKW-Fahrer ein Jahr lang und dann war ich auch beim Bund, das kommt ja später. Und dieser ganze Kram, es war alles so ein bisschen so ein Irrsuch, aber ich wusste immer, dass Musik und Texten und Schreiben und meine Mutter hatte auf ihrem Ordner, wir reden auch von vor 100 Jahren, ne, weil, aber trotzdem, meine Mutter hatte auf dem Ordner, wo die Papiere zu mir drin waren, waren vorne Zettel drauf, da stand ein Künstler, ist einer, der alles kann, außer Geld verdienen. Und mein Job war irgendwie ein Künstler zu werden, was ich unbedingt sein wollte. Und das Zweite ist auch noch damit Geld zu verdienen. Das war mein zweiter Ehrgeiz. Ja. Und das ist eigentlich immer, hat immer ganz gut geklappt.
Wie, also, wieso? Wo kam dieser Zettel her? Also
keine Ahnung, irgendwie so ein blöder Spruch aus einer Zeitung oder so.
Also
das war natürlich, ich komme aus einem sehr spießigen Haushalt, wo alles, was unsicher war, nicht das Richtige ist. Ne?
Also
wo, es ist nie die Frage, wer bist du? Es ist immer die Frage, was ist das Richtige in der Zukunft? Und auch heute, wenn ich Leuten begegne und die denken darüber nach, ich würde gerne das machen, aber das hat ja keine Chancen mehr in Zukunft, dann sage ich, richte dich einfach nach deinem Bauch. Da, wo dein Bauch ist, liegst du immer richtig. Es gibt immer einen, der auch denselben Bauch hat wie du und der mit dir was macht. Da glaube ich bis heute fest dran und das hat auch immer geklappt.
Haben also, jetzt schon so ein, also normalerweise haben wir immer so ein sehr weises Schlussstatement am Ende der Folge.
Lass uns langsam aufhören und mit unweisen Sachen anfangen. Genau, okay.
Ja, aber das ist genau das Ding. Aber ich muss mal ganz kurz wieder, das ist ja noch viel mehr. Also ich muss dazu sagen, Gerd hat mir vorher Lebenslauf so grob stichpunktartig geschickt. Da steht zum Beispiel nichts von
Kaufmann und LKW-Fahrer. Ja, wie hast du das denn? Ja, ach, warum nicht? Also wie bist du denn da rangegangen? Also wie wird man denn aus Versehen ein Jahr lang LKW-Fahrer?
Naja, also erstmal war ich jung und irgendwovon muss man leben und du musst von irgendwas leben. Und dann bin ich einfach irgendwo zu so einer Firma, damals diese Zeitarbeitsfirma, und habe gesagt, ich muss irgendwas machen. Vom Bund hatte ich dann noch diesen Führerschein Klasse 2, weißt du. Mhm. Und dann haben die gesagt, so und so, und dann war ich irgendwie LKW-Fahrer. Und das habe ich auch immer nur so ein paar Wochen gemacht, dann habe ich wieder aufgehört und habe mich in meine Dunkelkammer verzogen, die ich dann früher so als, ich habe halt Fotos gemacht danach. Und dann war ich auch mal Fernfahrer zwischendurch, bin nach München und habe den Werdingen, da gab es die ersten Kontaktpolizisten und so. Ich hatte immer so Projekte vor. Und dann habe ich den so, habe ich gefragt, ob ich den mal begleiten kann, 2 Tage. Das habe ich dann gemacht und habe so eine Fotoreportage darüber gemacht. Und dann habe ich den Werdegang einer Leiche fotografiert. Das fand ich unheimlich spannend.
Erzähl mal. Und
da habe ich dann erzählt, obwohl das gar nicht stimmte, ich will mich für die Kunsthochschule bewerben. Ich hatte die Möglichkeit noch nicht, aber ich wollte das irgendwie machen und bin zu so einem Beerdigungsinstitut, ob ich da nicht mal mitkommen kann und einfach mal diesen Werdegang, wie das geht und so und überhaupt. Ja, habe ich dann fotografiert. So habe ich so immer so Sachen, Projekte gehabt. Und zwischendurch, dann habe ich immer mein Geld verdient. Ich habe also LKW-Fahrer gemacht oder ich habe auch mal Fotoapparate verkauft bei irgendeinem beschissenen Drehständer vor so einem riesigen Laden. wo dann die Leute kamen und was mache ich dann? Ja, stellen sie auf Sonne und da stellen sie auf Wolken.
Die
Profi-Apparate. Und alles sowas. Ich habe alles Mögliche gemacht, um einfach auch irgendwie zwischendurch meine Miete bezahlen zu können.
Aber was sagt der spießige Haushalt dazu? Also die spießige Familie?
Die haben das dann irgendwie gar nicht mehr mitgegeben. Weiß nicht, dann war das sowieso egal. Also ich war nicht mehr so unter der Obhut der Familie. Irgendwie bin ich mit 16 weg und dann war das sowieso klar, dass ich irgendwo mir meinen Weg suchen muss. So, ne? Also, und das sind alles so kleine Stationen, die
klingt
immer.
Das klingt jetzt so leicht.
Nee, ich war in Not. Wahrheit ist, ich war in Not. Ich wusste, dass ich Musik machen will, dass ich Fotos machen will, dass ich zeichnen will. Ich wusste aber nicht wie. Hm. Also ich wusste nicht, wie kann ich davon leben. Und ich merkte immer wieder, dass ich, wenn ich in meinen anderen Jobs war, irgendwie in Not geriet. Also ich habe das zwar gerne gemacht, eigentlich ist es so, ich glaube, ich habe immer nette Leute getroffen, so, aber ich habe immer zutiefst im Inneren gespürt, dass ich da nicht sein will. Das habe ich gemerkt. Aber ich habe mehr gemerkt, wo ich sein will, als das, wo ich nicht sein will. Das ist schon wichtiger. Also ich bin nicht irgendwo hingegangen, weil ich weg wollte, sondern ich bin einfach weggegangen, weil ich irgendwo hin wollte. Hm. Also so rum. Das finde ich schon besser immer. Mache ich immer noch so.
Und wie bist du dann bei der Fotografie gelandet? Also
ja,
jetzt außer vom Verkaufen der Kameras oder?
Nee, ein Freund von mir bekam Studienplatz an der HFBK für Kunst und so. Und ich wollte mich da bewerben und merkte, ich erkannte, ich habe die Voraussetzung nicht. So, ich habe nur nicht mal eine richtige mittlere Reife und das war irgendwie schwierig. So, dann habe ich mich überall beworben bei Fotografen, ob die mich nicht brauchen. Ich habe gesagt, ich mache alles, arbeite Tag und Nacht, will kein Geld. Dann bin ich bei Dieter Köhn damals, der war oben so oberste Etage im Bunker, im Heiligen Geistfeld Bunker, und machte Modefotografie und da habe ich auch alles Mögliche gemacht und habe dann irgendwann habe richtig viel gelernt bei dem. Das war auch heftig, weil ich wirklich auch da Tag und Nacht war und hab dann eine Porträtreihe über die Toilettenfrauen damals von Hamburg gemacht und so. Also da gab es schöne Sachen. Und und damit habe ich mich dann zum Teil auch bei der HFBK beworben und mich eigentlich reingedrängelt. Das ist auch ein bisschen schräg, aber eigentlich hatte ich die Voraussetzungen nicht. Die haben mich aber trotzdem genommen und haben mir versprochen, sich das mal anzusehen und haben mir dann auch einen Platz gegeben.
Was heißt denn die Voraussetzung? Also Zeugnis?
Ja, du brauchtest eine Voraussetzung, irgendwie Abi oder eine industrielle Lehre, die hatte ich nicht, hatte eine kaufmännische und alles so. Also irgendwie ging das nicht. Und gleichzeitig war das so, dass ich an der Schauspielschule einen Platz bekam. Da war ich mal und weil ich an meiner Aussprache arbeiten sollte und weil ich auch immer Songs machte und Lieder und Texte schrieb und damit auch auftrat zum Teil. Und dann ging das gleichzeitig, ging ein Schauspielstudium und die HFBK los. Und spontan änderte sich mein Leben. Ja, das war für mich wie, ich kam so aus dieser ganzen Job-Ecke und aus diesem Speditionskaufmanns-Dasein kam ich plötzlich in eine Schauspielschule mit interessanten Frauen, kann ich nur sagen, die bei der Spedition nicht so waren, fand ich jetzt mal. Und Und irgendwie lag mir das. Also mir lag Pantomime und Tanz, dieser ganze Unsinn, den man da so macht. Und ich mochte das sehr. Und fühlte mich plötzlich irgendwie so eher zu Hause und wusste, hier geht's lang. Und okay, und dann spielten wir ein Stück, glaube ich, aus dem, wo war das denn? Aus den Musketieren, irgendwie so eine Szene. Jetzt muss ich es auch noch, fällt mir gerade dazu ein. Und in den Mus, das habe ich dann gelesen, und da gibt's ja, da war es so, dass damals, wenn du unehrenhaft warst, wenn du dir was zu Schulden kommen lassen hast, Künstler warst oder Hure warst oder was auch immer, kriegst du so eine Lilie auf den Rücken tätowiert oder nicht tätowiert, sondern reingebrannt zu der damaligen Zeit noch irgendwie im, ich glaube, 17. Jahrhundert, Frankreich oder so, und warst vogelfrei. Was bedeutet, du warst, hast keine Rechte gehabt. Ein Mensch, der konnte mit dir machen, was er wollte, ohne bestraft zu werden. Das ist mal so, und das las ich irgendwie und dachte, ich will mich kenntlich machen. Ich will irgendwie, und dann bin ich hingegangen, habe mir diese Lilie da so abgemalt, habe gesagt, ich will so eine Lilie auf dem Rücken haben, die habe ich bis heute auf dem Rücken, also ganz klein, oben an der Schulter. Und ich dachte immer, wenn man mich später mal, wenn ich, jetzt ist es ja schon so weit bald, aber wenn ich mal 90 bin oder so und einer fragt mich, was haben Sie auf dem Rücken, dann habe ich gesagt, ich wollte immer Künstler sein und das ist mein Zeichen. Und da wollte ich mich irgendwie kenntlich machen. Und mir war klar, von jetzt an machst du nur noch künstlerische Sachen oder zumindest das, wo dein Bauch hinzeigt, ne? Wo der Pfeil in mir hinzeigt.
Aber das war noch während des Studiums.
Ja, da fing ich gerade an und hatte so ein Stück und fand das irgendwie gut. Ich wollte irgendwie, das war so eine Entscheidung und ich wollte die irgendwie an mir selber bemerken. So wie wenn man, keine Ahnung, wenn man schräg drauf ist, sich plötzlich die Haare abschneidet oder so. Oder so, weißt du, so, also jede Innerlichkeit hat eine, jede Quelle hat eine Äußerlichkeit und irgendwie wollte ich irgendwas an mir auch sehen, dass ich weiß, ich gehe jetzt woanders lang, ne?
Ja. So. Mhm. Aber wusstest du dann, dass es dann also Schauspiel wird oder dann eher wieder Fotografie? Weil du hast ja nie angefangen mit Fotografie.
Ja, eigentlich war es mir fast egal.
Also ich war dann, Kunst.
Ja, nicht Kunst, das Wort kannte ich gar nicht richtig, sondern glaube ich wollte einfach mit mehr Freigeist zu tun haben. Mhm. Ich mochte das, dass ich kann das gar nicht so sagen, weißt du, diese Luft, dass man mit Menschen, die einfach selber was auf die Beine stellen, die sich diese Ideen haben und dann überlegen, wie sie die verwirklichen. Ich wollte einfach nicht das tun, wo andere sagen, du machst das so und ich schreibe hinterher drauf 1 bis 6, so, ne? So, also das ist schlecht oder gut, und das wollte ich einfach nicht, sondern ich wollte irgendwie meins machen. Und ich merkte, dass ich nächtelang, meine Sorgen habe ich immer meiner Gitarre erzählt oder meinem Textbuch. Ich schreibe bis heute jeden Tag fast. Das ist, seitdem ich 12 bin, glaube ich, schreibe ich Texte. Das ist meine Art, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und
also jetzt so ganz freie so Kurzgeschichten oder Tagebuch?
Nee, einfach, wenn ich darüber nachdenke, das ist so wie, wenn ich darüber nachdenke, was ich will im Leben, wo bin ich gerade. Also vor allen Dingen, wenn ich mir darüber nicht im Klaren bin, dann schreibe ich. So, das ist so meine Art, mich, ne, dann kann ich mir das nochmal durchlesen, eine Stunde später und sehe, aha, so. Und so werde ich mir darüber im Klaren, was ich will und was ich nicht will, ne. So, das ist irgendwie immer so eine, ja.
Hast du die mal durchgelesen?
Ja, ich habe irgendwann vor, ich glaube, das ist jetzt auch schon 5, 6, 7, 8 Jahre her, habe ich in mein Regal geguckt und sah da oben so 3 Meter Bücher stehen, die ich alle vollgeschrieben habe. Und die habe ich alle weggeworfen.
Oh nein.
Ja, sagen alle, aber ich dachte, das macht keinen Sinn, dass meine Tochter dann später, ich bin tot, und dann guckt die da rein und liest, wie ich als 15-Jähriger unglücklich verliebt war. Ich dachte, das macht keinen Sinn. Irgendwie, ich
kann es
irgendwie war es richtig so, und es war auch ein bisschen wie eine Befreiung. Und es gibt so ein paar Jahre, die ich behalten habe.
Ja.
Bundeswehrjahre zum Beispiel, da habe ich auch viel geschrieben, haben wir auch ein Buch drüber geschrieben hinterher. Das war eine wichtige Zeit, das habe ich gelassen, weil ich das immer noch mag, so mich. Selbst wenn ich da reingucke, muss ich heute noch lachen.
Warum?
Das war eine Auseinandersetzung mit Autorität, mit meinem Elternhaus, glaube ich. Ich hatte auch einen sehr strengen Vater, so, und irgendwie begegnete ich dem in Einzellerform beim Militär. Also, sagen wir, unintelligenter, aber genauso streng. Das ist jetzt fies, ne? Aber trotzdem. Und irgendwie, ja.
Wieso, wie war das da? Also jetzt, also, mal so ein Beispiel aus der Zeit. Also wenn man es sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, weil die...
Ja, das war ja wirklich, das ist schon lange
her. Die Bundeswehr ist ja auch jetzt... Ja,
sind war
ja
autoritär noch Freiwillige. War autoritär und war einfach extrem... Ja, scheiße. Also du hast viele Leute, die dich, wo du gemerkt hast, die brauchen es, dass sie dich anbrüllen, weil sonst... Mhm. Ne, also einfach oben und unten, das oben und unten Prinzip. Wenn du unter mir stehst, bin ich was wert. Ne, so, und das herrschte da durch und durch.
Ja.
Und... sehr viel Brutalität, ich will dich jetzt nicht erschrecken, aber es gab so ein paar vergewaltigte Leute auch, oder also so mit sehr viel schlimmen Sachen. Und es gab aber Vertrauensleute, ich war einer der, also der einzige Job bei der Bundeswehr, der damals gewählt wurde, war der des Vertrauensmanns und der war ich von meiner Kompanie und ja, und ich schrieb einfach immer und begegnete irgendwann einem Menschen, ich will das jetzt gar nicht alles wieder hochrunter, die Zeit, aber es war auch eine wichtige Zeit. Und ich wusste, eigentlich wollte ich verweigern, das habe ich aber nicht gemacht, weil ich wusste irgendwann, wir schreiben an ein Buch, das war die Idee. Und so, und dann kam, lernte ich einen Menschen kennen, der den theoretischen Überbau bot. Und wir hatten damals der Friedensforscher, Graf Baudissin ist der, glaube ich, der hat dann das Vorwort dazu geschrieben und so. Also es wurde irgendwie, es war klar, das wird ein gutes Buch. So, das war ein wichtiges Buch auf jeden Fall. Und ist in so einer Politikreihe Technologie und Politik bei Rowohlt erschienen. So wie auch immer. Und das fand ich Hammer. Da war ich dann unterwegs und als es rauskam, an dem Tag habe ich auch verweigert. Also, aber ich wollte das einfach nicht als Verweigerer. Das ist jetzt auch nicht mein Buch, sondern wir haben es insgesamt mit 6 Leuten geschrieben. Ne? So. War damals auch ein wichtiger Step. So,
da wie heißt das Buch, falls das
jemand kaufen möchte? Technokraten in Uniform. Das gibt's heute nicht mehr. Aber für mich war es so eine wichtige Auseinandersetzung so mit meiner Erziehung, mit meinem Leben, mit Autorität und so. Ne? Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl danach, ich kann mich wehren. Ein wichtiger Punkt, weißt du? Also wenn du, meine Kindheit war nicht so der Hammer, aber man kam oft unter. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ich habe Kraft und kann mich wehren. Auch intellektuell. So. Also ein wichtiger Step in meinem Leben. So.
Ja. Ja. Wie haben die Leute darauf reagiert dann eigentlich?
In der Kompanie, in der ich war, mir war wichtig, dass das Buch genauso groß ist, dass das oben in die Jackentasche passt. Und das hatte jeder da drin. Und da sind ein paar Sachen passiert, sind viele Leute auch wirklich versetzt worden deshalb, weil da waren auch schlimme Geschichten drin, aber auch gute Geschichten. Und
also hat auch was richtig Gutes bewirkt.
Ja, ich finde schon. Ich fand schon, ja. Und das ist einfach eine Kritik an der inneren Führung gewesen, einfach an diesem radikalen Autoritätsstil. Weißt du, wenn man, also ich habe mal einen Aufsatz geschrieben, aufgrund dessen meine Sicherheitsstufe runtergesetzt wurde. Und das war das einfach das Soldatendasein ähnlich so ist wie bei diesen Astronautenaffen, ne? Die, wenn sie richtig tippen, eine Banane kriegen und falschen Stromschlag. Und das war das Prinzip, was da herrschte. So. Und daraufhin wurde meine Sicherheitsstufe runtergesetzt. Und das habe ich da oder raufgesetzt, ich glaube so rum, ne? Also irgendwie war ich dann nicht mehr vertrauenswürdig. Und ja, und darum war das eine Kritik an diesem Prinzip, ne?
Okay, aber mal abgesehen von der Sicherheitsstufenveränderung, gab es da jetzt keine große...
Nein, ich habe irgendwann eine Zeitung rausgebracht und die wurde quasi auch verboten. Und also ich habe die Soldaten aufgefordert, mir mal ihre Berichte, und damals gab es noch Rechner nicht so, und das wurde also alles mit Matrize so an diesen Rolldingern, das kennst du gar nicht mehr, ne, glaube ich.
Also gerade eben.
Genau, und dann habe ich mich vorne vor die Kaserne gestellt und die Dinger verteilt. Da war so mit Matrize so eine Zeitung, wo Leute darüber schrieben, wie es ihnen geht oder irgendwelche Gedichte aufgeschrieben haben, ja. oder irgendwelche Geschichten aus dem Bund oder so, ne, das habe ich dann verteilt, aber das durfte ich dann nicht mehr.
Ja, mit Kunst können die da nicht so gut, ne?
Nicht so richtig, ne. Das passt nicht. Das ist das erste Ding, was aus denen gehört.
Nee. Und als du dann da raus warst, also dann hast du danach, also nach dem Buch, hast du dann als Fotograf gearbeitet oder wie
war das? Das wird eine lange Unterhaltung,
merke ich. Ja, ich.
Gott, ich weiß das selber immer gar nicht mehr. Also ich glaube, danach habe ich erstmal wieder, bin ich LKW gefahren, so um irgendwie Geld zu verdienen, vermute ich. Und dann war klar, ich will irgendwie Kunst studieren. Ich glaube, danach ging das dann los. Und dann war ich unterwegs, habe so Rippenfotoreportagen gemacht und hatte auch radikale Zeit. Ich habe dann so Bilder gemacht und habe mit meinem Blut gemalt und mit Kaffee und also so Zeug und so.
Gute Mischung.
Und habe irgendwie, ja, also wie auch immer, ich war sehr, wie sagt man so, ich dachte, desto radikaler der Einsatz, desto eher komme ich zum Ziel. Und das klappte aber eigentlich auch alles und dann kam eben auch Dann habe ich Lieder gemacht über die Bundeswehr, weiß ich. Und ich habe zwei Leute beim Bund auch kennengelernt, mit denen ich zusammen gesungen habe. Wir haben dann so richtig so einen Chor gehabt, der war wirklich gut, fand ich. Und so, und das habe ich hier und da vorgespielt. Und dann kam eine Frau zu mir, die hat gesagt, sie sei mal die Freundin von Gunter Gabriel gewesen. Den kennst du noch, ne? So. Und sie möchte ihm das zeigen. Und dann war ich tatsächlich, das ist jetzt auch 100 Jahre her, war ich bei Gunter Gabriel, der damals noch hier in der Innenstadt war und nicht im Boot. Also das war noch lange vorher und er war ganz angesagt und ich konnte mit ihm eigentlich nichts anfangen. Auf jeden Fall fand er das gut und hat gesagt, ich muss dich Konstantin Wecker zeigen, beziehungsweise John so und so hieß sein Manager. Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, ich fahre nach München, willst du mit? Wir fahren zu Konstantin Wecker. Und dann sind wir dahin. Und dann hat der mir einen Vertrag angeboten, dem habe ich was vorgespielt, hat er gesagt, komm, wir nehmen dich unter Vertrag, mach mal was und dann schreiben wir Songs für uns. Und gleichzeitig lernte ich hier ein kennen, es ging irgendwie alles gleichzeitig los. Und dann bekam ich hier einen Musikverlagsvertrag und bekam plötzlich Geld pro Monat, von dem ich leben konnte, durch Musik. Ich glaube, mein erstes Geld, was ich wirklich für Musik und Songs, da musste ich dann einfach Songs abliefern. Und dann kam der erste Plattenvertrag und so ging das dann so los. Und
das klingt jetzt auch wieder so sehr, sehr kurz gefasst.
Ja, aber wenn ich das alles auseinander nehme, ist das so lange her. Ja, klar. Naja, klar.
Dann plötzlich war der Plattenvertrag da.
Ja, naja, ich habe dann ein paar Songs gemacht und dann vorgespielt und aufgenommen und dann sind wir ins Studio, wie man das dann so macht halt. Ne? Hab die dann aufgenommen und dann haben die gesagt, gut, wir bringen die Platte raus. Das war so, eigentlich war das so Konstantin Wecker für Arme, also Lieder mit Klugheit drin, die man gar nicht haben sollte, wenn man so jung ist, fand ich. Ne? Also im Nachhinein, wenn ich das so höre, denke ich immer, das war zu klug, aber wie das ja oft so ist, ne, wenn man jung ist. Und und davon habe ich zwei Platten gemacht.
Was war denn da dran so klug?
Ach, ich glaube, wenn man jung ist, ist man ja, gibt man schnell so weise Klugscheißersätze von sich. Ne? So, weil man einfach selbst, man hat ja die, wenn du älter wirst, dann denkst du, na gut, also dann macht die Erfahrung, die Klugheit ein bisschen. Ne? Man lernt was auch über sich und so. Und ganz am Anfang liest du schlaue Bücher und plapperst das nach. Ne? Ich glaube, das ist der Unterschied. Und
ja, man muss ja halt irgendwie seinen Kopf aufräumen. Ne?
Total, total. Es ist also auch richtig.
Man hat dann ja lieber sehr, sehr starke, wenn ich jetzt so bei mir zurück, ich gucke ja nicht so lang, aber die, ich denke dann ja auch immer, ich hatte immer unglaublich starke Haltungen, die ich rückblickend überhaupt nicht mehr hätte.
Ja, genau. Also genau. Ich glaube, die Radikalität, das ist
viel ambivalenter auch, bei ganz vielen Dingen.
Ja, das stimmt. Also das denke ich manchmal auch, dass so als junger Mensch, glaubst du an was, hast auch Kraft, setzt das auch durch, bist auch radikal und machst Schritte. Ja. Und im Nachhinein, wenn man sich hört, wenn ich mich selber höre, was ich da so alles gesagt habe, dachte ich, Alter, du hast ja unheimlich losgelegt und auch noch anderen Leuten Tipps geben wollen, weißt du so. Und das stand mir eigentlich gar nicht zu, denke ich. Und auf der anderen Seite aber war ich wirklich auch radikal und habe es auch gemacht. Also wenn ich was dachte, das will ich machen, dann habe ich das getan.
Ja, vielleicht war es ja auch richtig.
Absolut. Absolut, das ist auch das, absolut richtig, total. Ja,
kann das gar nicht.
Bedauere nichts.
Ich bedauere
nichts. Nee, wirklich nicht. Ich bedauere eigentlich nichts.
Ja. Ja, und wie ging das dann weiter mit der Band? Also, dann war die Platte draußen und dann?
Ja, ich muss nicht immer so, wenn ich jetzt Luft hole, muss ich immer so diese Jahrzehnte überspringen.
Moment, was? Jahrzehnte werden nicht übersprungen.
Nein, aber du weißt, was ich meine, man muss sich dann erinnern und. Ja.
Achso, das meinst du?
Ja, genau.
Ja, klar. Ich dachte ich will jetzt nichts Großes hier.
Nee, ich war im Theater Braunschweig, also so, da war ich ein halbes Jahr, dann dreiviertel Jahr und spielte dann ein Stück und das war so ein Musical und die wollten noch, dass ich da bleibe, aber irgendwie wollte ich nicht in Braunschweig bleiben. Und,
Moment, war das jetzt vor oder nach der Band?
Die Band war, glaube ich, danach oder gleichzeitig. Also, der war danach. Ich war beim Theater, so, okay. Also ich hatte Schauspielschule gemacht. Da war ich zweieinhalb oder drei Jahre und dann kam ich zum Staatstheater Braunschweig, dann war ich da und da saß ich immer wieder neben Schauspielern, die immer, auch tolle Schauspieler, die dann immer so oben aus der Jackentasche einen kleinen Zeitungsartikel zückten, zufällig dabei, wo sie wunderbar gespielt haben und ich hatte aber schon zu der Zeit schon mit meiner Band, ich hatte schon so eine Monstermappe mit Zeitungsartikeln und dachte, irgendwie, wenn es darum geht, gehe ich lieber wieder nach Hamburg. Bin nicht sicher, ob das jetzt das Argument war, weil es war wirklich schön, da zu spielen, aber irgendwie wollte ich nicht in Braunschweig bleiben, das war mir klar. Und dann kam ich nach Hamburg und habe eine Band gegründet und auch einen aus Braunschweig, den ich da kennengelernt habe, mitgenommen, von dem ich irre viel gelernt habe. Ich bin ja ein Mensch, der nicht Musik studiert hat, hatte aber mit studierten Musikern zu tun. Und dann habe ich Songs geschrieben und dann waren wir, traten wir im Pö auf und im Logo und so tendenziell hier und waren immer so im Norden unterwegs und dann auch mal im Süden und so. Und ja, und das war eigentlich auch eine schöne Zeit, aber auch eine anstrengende Zeit. Und dann bekam ich gleichzeitig Sachen, ich kürze das mal ein bisschen ab, bekam ich Sachen als Schauspieler und war dann bei Hase Cäsar, für die ganz Alten unter uns, die kennen noch einige, der machte damals eine Sendung, das war so eine Puppenfigur beim NDR und Schlager für Schlappohren hieß die Sendung, die stellten irgendwelche irgendwelche Promis nach, wie auch immer. Auf jeden Fall war das, die Hauptfigur war so ein Hase und ich war so sein Chauffeur. Und wurde eingestellt als Schauspieler und da, der sollte mal irgendwas singen und ich schrieb dann die Songs. Und zwar habe ich das dann über Nacht gemacht. Der Regisseur sagt, Hammer, wann hast du das gemacht? Ja, heute Nacht. Ja, toll. Also kannst du was dazu schreiben? Ja, und dann plötzlich gab es so eine ganze Reihe, wo ich immer Songs zu machte. Und der Typ, der Mensch, Wolfgang Buchisch heißt er, den gibt's heute noch und ist ein wichtiger Freund in meinem Leben geworden, bis heute. Der kam dann zum ersten Mal und sagte, hast du schon mal Filmmusik gemacht? Nö. Und dann bekam ich einen Filmmusikjob, so ging das los. Und dann ging ich zum Freund ins Studio und dann machte ich Filmmusik und das kam gut an. Und dann kam ein Ding nach dem anderen. So kam diese ganze Welle ins Rollen und irgendwie mochte ich Musik unglaublich gerne. Und ich kriegte einfach Jobs. Irgendwie kamen die zu mir. Ja. Und dann war ich Filmmusiker auf einmal.
Aber dann warst du dann also auch immer frei, ne? Also,
ja, ich war immer frei. Genau, also nie angestellt, wenn du das meinst. Ne?
Nee, ja, genau, das meine ich. Also immer bis heute eigentlich dann.
Ne? Genau, bis heute. Irgendwann gibt es immer diese gesetzliche Rente und ich glaube, ich kriege 56 Euro. Und da überlege ich mal noch, wenn ich die jetzt kriege, wie ich die verballere.
Das wird ein Fest. Mhm. Aber wie warst du dann, also wie hast du das dann so organisatorisch für dich eigentlich gemacht? Also wenn jetzt hier, da, also war das jeden Tag irgendwie mal gucken, was kommt und dann mal...
Ja. Puzzle? Also schon, also mein Vater hat auch gesagt, wie machst du das eigentlich? Weil es gab so Zeiten, wo ich wirklich sehr viel Jobs hatte und auch verschiedene. Ja. Es gab eine Zeit, da habe ich zum Beispiel in München geschauspielert. Münchner Freiheit hieß das, da habe ich einen, das war so eine Penner-Serie, also Penner hieß das damals, so wie auch immer, Outlaw. Und da habe ich einen von gespielt und am Tag habe ich Filmmusik gemacht und zwar in Hamburg. Und ich bin immer mit dem ersten Flieger runter und mit dem letzten Flieger zurück, habe das ungefähr 14 Tage gemacht. Und bekam dann einen Hörsturz. Das ist also schon lange her, einfach weil ich einfach auch nicht geschlafen habe. Ich habe es nicht gemerkt. Und dann hat der Arzt irgendwann zu mir gesagt, es gibt Leute, die sind satt und merken nicht, dass sie satt sind und essen weiter. Und es gibt Leute, die merken nicht, dass sie überarbeitet sind und arbeiten weiter. Und da sind sie einer von.
Und so, heute wird man es Burnout nennen.
So, ja, wahrscheinlich. Also mir fing dann an, die Ohren an zu pfeifen und Gleichgewicht funktionierte nicht mehr und so. Und dann habe ich, habe ich so ein paar so Meditationsgeschichten gelernt, die ich bis heute anwende.
Was hilft denn da?
Also das Erste ist erstmal, wenn meine Ohren pfeifen, das kenne ich immer noch so, und wenn das laut wird, weiß ich, jetzt musst du dich zurückziehen oder auf dich aufpassen oder was ändern. So, das ist ein gutes Warnzeichen, als gutes Warnzeichen geblieben. Und was hilft da? Ja, Besinnung auf sich selber, ne? Zur Ruhe kommen, und zwar auch innerlich und wirklich zur Ruhe kommen und nicht nur äußerlich. Ne? So, und das hat dann ein bisschen was geändert. Auf jeden Fall habe ich viele, viele Jobs gleichzeitig gemacht und das auch alles genossen. Auch toll. Ich war einfach immer begeistert, dass überhaupt so viel lief. Ne? Dass ich, egal wo auch immer ich anfasste, irgendwie kam, entstand immer was. Und das war toll. Also habe dann auch Drehbücher geschrieben und so. Und das entstand einfach alles. Ich lernte immer irgendwelche kreativen Menschen kennen und dann entstand irgendwie so ein Projekt. Und das war toll. Also rückblickend finde ich das schon... bin ich immer noch begeistert. Ja. Freue mich immer noch in Arsch, dass das eigentlich alles so geklappt hat. Ja, das ist wirklich so toll.
Ja, das ist ein Puzzle.
Viele Sachen haben auch nicht geklappt. Man hat sich manchmal gewünscht, dass die Platte zum Beispiel irgendwie ein Erfolg ist. Und das war es dann nicht. Man musste auch Misserfolge wegstecken. So.
Und, ja, man könnte immer noch erfolgreicher sein. Ne?
Das jetzt ja, und ich glaube auch, es hat immer viel mit einem selber zu tun. Ich bin dann eher so... Ja,
nur.
Genau. Also ich merke, manchmal habe ich Sachen getan, vor deren Werdung ich richtig Angst hatte. Also ich dachte, es gab manchmal, weißt du, so, dass man plötzlich zum Beispiel eine Musikberühmtheit oder Schauspielerberühmtheit wird oder so. Und plötzlich wirst du Sachen ausgesetzt und Interviews und so weiter, wo du merkst, da willst du eigentlich gar nicht hin. Ja. So, und solche Sachen, ne? Das, ich glaube schon, dass man sehr, sehr am Steuer seines eigenen Lebens sitzt. Ne? Also glaube ich, von eigentlich fast allen Menschen.
Mhm. Ja, das merkt man dann ja meistens immer erst daran, dass man so längere Zeit etwas arbeitet, wo man dann nachher eigentlich sagt, das war jetzt wahnsinnig viel. Also man merkt vor lauter Arbeit nicht mehr, dass einem das eigentlich gar nicht gefällt.
So, genau. Dass man muss sich innerlich mitnehmen, das dauert oft länger, als man stimmt. Man hat oft eine fixe Idee, geht da lang, haut rein und befindet sich plötzlich auf einer Straße, wo man denkt, Landschaft ist nicht schön.
Ja, das ist jetzt zwar auch irgendwie, hat irgendwie geklappt und man hat aber überhaupt keinen Spaß.
Genau, genau. Und das muss man sich immer wieder auch mal fragen, so. Und das sind auch die groben Korrekturen in meinem Leben. Also das kam immer wieder vor, dass ich richtig angehalten habe und umgeschwenkt habe.
Ja.
Das gab es immer wieder. Das gab es auch bei Filmmusik. Also ich habe ein paar Jahre Filmmusik gemacht und habe dann für RTL gearbeitet und habe eine Serie gemacht, will ich jetzt gar nicht sagen. Und es war auch erfolgreich und super. Aber mir ging es dabei nicht gut. Weil ich hatte mit Leuten tendenziell zu tun, wo du nur was falsch machen konntest. Und oh. Es ist unheimlich schön, überhaupt, egal was, für Leute etwas zu machen, die du erfreust mit dem, was du tust. Du machst mich zum glücklichen Menschen, wenn ich für dich eine Musik mache und du rufst mich nachts um 2 Uhr an und sagst, ich höre es mir gerade immer wieder an, ich bin gerade froh oder so, dann freue ich mich nach. Also das ist einfach irgendwie, ist das ein Stück dessen, was mir wichtig ist. So, dass ich für etwas tue, wo ich merke, das bereichert das auch. Und ja. Da hatte ich mit sehr vielen, wie sage ich das, mit so erfolgreichen, ängstlichen Menschen zu tun. Also Flöte sollten wir nicht nehmen, weil das haben die in dem Film schon gemacht, das war aber sehr erfolglos.
Ich finde die Bezeichnung erfolgreiche, ängstliche Menschen finde ich gerade extrem großartig, weil das trifft auf wirklich eine sehr große Gruppe
unangenehm komplett. Das ist erfolgreich sein, ist ja, okay, wir wissen, was erfolgreich ist, klar, wenn du... Das
ist meistens finanziell gemeint.
Finanziell gemeint und du hast einen Titel und du hast alles Mögliche, aber die Frage ist, ob du selber mit dabei bist, ob das deins ist, ne? Ob du leidenschaftlich bist, ob dein Leben Spaß macht, ob du deine Frau liebst, also diese ganzen Sachen, ne? Alles solche Sachen, ne?
Ob man sie überhaupt noch sieht.
Ja, ob man sie noch sieht und wo ist die überhaupt, genau. So, jetzt nochmal zurück zu diesem Punkt. Und dann war ich zum Beispiel bei dieser einen Serie und das hat mir keinen Spaß mehr gemacht, da ging es mir nicht gut. Und dann machte ich weiß die Titelmusik in 14 verschiedenen Fassungen, in Klassik und so, weil man immer nicht genau wusste, was das Richtige ist, aber nie hat einer sich gefreut, sondern immer waren Bedenken, ne? Und ich erinnere, und noch ein Lieblingssatz von mir, den habe ich bis heute im Kopf und immer behalten, bekam von den Redakteuren so Briefe. Und da stand ein Satz drin, sehr schön finden wir die Idee des höchsten und des tiefsten Tons in der Melodie des Saxophons als Symbol für das Spiel von Susanne Uhlen und ihre Gegenspielerin. So, und das ist so ein Brief, den man sich auch im Kopf stellen kann, das 5-mal gelesen hat und gedacht hat, was meint er jetzt ganz genau? So, und das ist ein Mensch, der hat mir auch empfohlen, die Melodie nochmal ab Takt 12 rückwärts einzufügen. Das habe ich dann gemacht, habe gedacht, das ist irgendwie nur Unsinn. Also so einer, so, keine Ahnung, ich hatte mit solchen Menschen zu tun, die irgendwie, keine Ahnung. Ich war auf jeden Fall nicht mehr dabei. Und dann habe ich entschieden, ich muss anhalten mit Filmmusik. Da habe ich dann richtig auch ganz viel gearbeitet und habe gesagt, ich muss nochmal neu gucken. Und habe mir eine Kamera geholt und habe da mich da vorgestellt und habe da Unsinn rein erzählt. Also... Hab so Klatschzeitung gelesen und einfach meine Fantasiegeschichten dazu erzählt und irgendwie kam dann aus der Schauspielschule Rainer Trügel, der hat sich daneben als meine beleidigte Mutter gestellt und immer wenn er sich bewegt hat, hat er gesagt, wir müssen das normal drehen. Das sah immer aus wie so eine Wachsfigur. Auf jeden Fall haben wir so Sketche gedreht und das hat uns unglaublich gefallen. Wir haben Kunstwerke nachgestellt und damals gab es so eine Kunstsendung, 1000 Kunstwerke hieß die, da wurden immer so, das kennst du vielleicht noch, wurden immer so Kunstwerke, bedeutende Kunstwerke vorgestellt und dahinter ist dann immer so kryptische klassische Musik, damit man auch weiß, das ist alles total gehaltvoll und bedeutend. Und das haben wir auch gemacht, wir haben also mit der ganzen Hand auf die Klaviertastatur und haben dann richtig mit 30 Scheinwerfern so die Bilder nachgestellt und uns da reingestellt. So. Und das waren schöne Dinger und auf jeden Fall so, und das haben wir dann noch rumgeschickt und haben dann auch eine LP dazu gemacht, genau, die hieß Gummibaum und da habe ich mich dazu verpflichtet, nur mit 2 Fingern zu spielen, höchstens, meistens immer nur mit einem auf der Tastatur oder Gitarre, immer nur Akkorde, auf keinen Fall zupfen, also es musste alles ganz einfach sein und das sollte immer alles so klingen, als sei man am Rande der Überforderung, das war wichtig. Es gibt so welche, die haben früher ganz schnell, mit dem steifen Arm ganz schnelle Solos gespielt und dieses Gefühl, dass man merkt, es ist zwar toll, was der da macht, aber irgendwie wirkt es krampfig, das war unser Ziel. So, und
wissen wir von Arte in den 90ern.
So ein bisschen. Und wir haben irren Spaß gehabt daran und haben ganz viel gedreht und gemacht und getan. Und dann wurde ich zum Workshop eingeladen. Jetzt kürze ich das ein bisschen ab. Und dann, das war so ein Comedy-Workshop bei ProSieben. Und da waren dann 50 Leute. Und da wurden 9 oder 6 von ausgewählt. Und davon war ich einer. Und dann war ich plötzlich in so einer Comedy-Sendung und war Comedian. Und habe 3 Jahre lang mit Comedian zusammen in einem Haus gewohnt. Das war toll. Unten in der Nähe von München. Hat eine wunderbare Sendung, die war, wie auch immer, jeder von uns hat, man hat alles selber geschrieben, selber gedreht, selber Regie gemacht zum Teil.
Kennen wir die Kollegen noch?
Martin Schneider war zum Beispiel dabei, Lou Richter, der Sportmoderator und Reinhard Krökel, Stefan Hufschmidt, jetzt heißt sie alle, und Monty Arnold, den kennt man auch noch.
Ach, Monty Arnold, ja.
Genau. So, und
wie arbeitet man da? Also jetzt, wenn man sich...
Ja, das war freaky. Das war richtig. Das war, wir hatten unter der Leitung von Oliver Mielke, der war damals Unterhaltungschef, war die Frage, sind wir im Hotel und also oder sind wir, wir wollten alle in ein Haus. Wir wohnten in einem Haus, waren immer Drehteams da und es war wirklich so, du hast nachts gesessen und hast Sketche geschrieben, die musstest du dann vorlegen und am nächsten Tag oder übernächsten Tag wurde das gedreht. Also wenn du in Hamburg warst und hast die Idee gehabt, du willst, keine Ahnung, nackt, rot angemalt, im Handstand in einer Cowboystadt rumlaufen, flogst du nach München, da war die Cowboystadt, du wurdest nackt rausgezogen, rot angemalt und so. Also es ging los. Es funktionierte einfach alles, was man machte und es war ein chaotischer Spaß. Es war toll, sind alles noch, wir sind alle noch befreundet miteinander bis heute. Ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 27 Jahre, 26 Jahre her.
Ja, dann ist es ja, glaube ich, allen auch ganz gut ergangen. Ne? Also ich meine, die kennen ja heute noch auch
alle. Ja, also kommen alle klar.
Kommen alle gut klar, ja.
Und sind auch alles, also da wären viele, sind alles Queraussteiger.
Ja.
Alles.
Vielleicht ruhe ich da mal.
Allesamt. Also wirklich. Ja. Ja, Lou hat ja auch Musik gemacht und auch Hits gehabt und ist aber gleichzeitig Sportmoderator und Roland Beisch ist so Lokalmatador da unten in Stuttgart, ist Comedian, aber spielt eben auch alle Instrumente, sind auch alles so Leute, die sich überall irgendwie dann doch auskennen und immer irgendwie was damit machen. So, ne?
Und die arbeiten auch alle so wie
immer
mal
noch.
So frei
ja,
und,
immer noch,
und
ja.
Mal gucken, was Bock macht gerade.
Also zumindest von außen sieht es so aus. Ne?
Ja, klar, gut.
So, du weißt es ja selber, wie anstrengend das auch im Inneren manchmal ist.
Ja, ne? Ja, da gibt es wieder auch mal was nicht. Aber ja, und dann, da warst du dann ja und genau, und du bist jetzt, also es ist immer diese Mischung, also du bist ja eigentlich nie so 100% quer ausgestiegen, bist ja eigentlich gar nicht so wirklich. Ne?
Ich glaube, der konstanteste Job, den ich wirklich gemacht habe, ist Filmmusik. Ja. Also ich habe wirklich über Jahre, Tag und Nacht im Studio gesessen und Filmmusik gemacht, für alle möglichen. Also 25 Jahre lang die Sesamstraße und arbeite auch immer noch für die und habe die ganzen Songs für die geschrieben und die Texte und...
Aber da würde ich gerne mal, falls da hier so Berufsorientierung und so, wie sieht der Job eigentlich? Erklär mal da so einen Job, also wenn jetzt die Sesamstraße was braucht.
Also, ich sag mal, ich glaube, ich habe ein Talent und das ist so anrührenden Unsinn, würde ich das mal nennen. Also, ich mag Quatsch, aber ich mag eben auch, Emotionalität so und ich glaube, das war schon immer klar. Und der Hase Cäsar, den ich vorhin erwähnt habe, so, der hat auch eben für die Sesamstraße gearbeitet, so kam auch dieser Kontakt zustande. Und irgendwann habe ich für die Filmmusik gemacht und dann stand manchmal im Drehbuch, Fienchen singt ein Lied. So, und dann war unklar, was ist das? Und dann habe ich ein Lied geschrieben und das fanden die schön und das ist dann gewachsen. Und so habe ich dann plötzlich jedes Jahr 20, manchmal auch 40 Songs geschrieben mit Texten, wo ich dann einfach, Dirk Bach hat dann Toastbrot gespielt oder keine Ahnung, und dann habe ich ein Toastbrotlied gespielt oder erst als Vase oder als so.
Finde ich auch jetzt die bestmögliche Beschreibung von Dirk Bach, er hat ein Toastbrot gespielt.
Ja,
und man kann sich's auch direkt vorstellen.
Ja, und Dirk war ja jahrelang auch Mitglied, da war der Sesamstraße genauso wie Anke Engelke oder so und den habe ich dann immer Lieder geschrieben und jede Folge hatte auch einen anderen Promi dabei, die dann auch, also Schauspieler, die du kennst, aber die auch nicht gesungen haben. Und dann gab es immer eine Geschichte, also ich kriege eine Geschichte geliefert, ein Drehbuch und da steht dann, hier singt ein Song. Und dann habe ich dann einen Text dazu geschrieben, so, keine Ahnung, die fahren dann mit dem U-Boot durch die See oder so. Mhm. Und dann habe ich den Song dazu gemacht und dann wurde der abgenommen und dann habe ich alles reingesungen und dann habe ich geschrieben, wer alles mitsingt, die ganzen Puppen im Hintergrund, habe das alles vorgesungen, habe das den einzelnen Leuten geschickt, die haben es geübt, kommen zu mir, singen das ein. Ich mische das runter, schicke den Song und dann drehen sie den. So ist das gelaufen. Und dann ganz am Ende kriege ich dann die ganze Folge und mache dann eben die Filmmusik von vorne bis hinten dazu. So.
Krass, wie lange dauert sowas?
Keine Ahnung, kommt immer ganz, du hast Termine und dann ziehst du durch. Das weiß ich immer alles gar nicht, weil es hat mich neulich gerade einer gefragt, wie hast du gearbeitet? Und so habe ich immer gesagt, ich habe Arbeit gekriegt und dann habe ich gearbeitet, bis das fertig war. So, also das ja, ist ja... Das
beschreibt kreatives Arbeiten ganz
total, gut. Komplett. Also wenn eine Sache, also ich wohne ja auch über meinem Studio und oder über einem Studio und wenn das dann nicht gut ist, dann schlafe ich auch nicht gut, dann stehe ich nachts wieder auf und gehe runter und mach's nochmal anders. Also so ist das immer gewesen und war auch irgendwie am Anfang, war auch immer richtig. Ich habe, es gab eine Zeit, da merkte ich habe zu viele Jobs, zu viele Sachen, die, ich fand's immer toll, gefragt zu sein. Dieses Gefühl fand ich immer schon Hammer, dass ich so, ich war immer und bin fast immer noch stolz darauf, dass das künstlerisch alles geklappt hat. Und dann dachte ich, ich muss ein Ausfallverfahren entwickeln, so, und habe dann Zeit, Spaß, Geld. Stell dir eine DIN A4-Seite vor, du machst zwei Striche und da sind drei Kategorien, Zeit, Spaß, Geld, von 1 bis 10. Zwei Sachen davon müssen über 5 sein.
Ja.
Also,
ja, ist gut.
Ja, perfekt. Das war wirklich, so gucke ich heute noch. Also, wenn einer auf mich zukommt und du denkst schon, das macht wahrscheinlich keinen Spaß, du brauchst ganz viel Zeit und Geld hat er auch nicht so richtig, denke ich, nö, ich glaube nicht. Wenn er ganz viel Geld hat und es macht nur wenig Spaß, aber der Mensch ist nett, ja. So, dann geht das. Also so, ich habe Zeit, Spaß, Geld, das ist irgendwie so ein bisschen meine Regel geworden, mir so Sachen anzugucken, weil oft war ich verführbar, weil einer kam auf mich zu und hat gesagt, wir wollen unbedingt, dass du das machst und schon war ich dran. Und das wollte ich mir irgendwie abgewöhnen. Also habe ich so einen Filter vorgeschaltet, der dann geguckt hat. Erstmal gesagt hat, pass auf, ich sag dir morgen Bescheid. Und dann habe ich mir das überlegt mit diesen drei Faktoren und habe überlegt, gut, wie schätzt du das ein? Und wenn ich viel Spaß hatte, war ich immer dabei.
Ja.
Also ich bin auch oft irgendwo hingegangen und habe gesagt, ich möchte es machen, Geld braucht ihr noch nicht mal. Oder ihr müsst bezahlen, wenn ihr es nehmt, aber ihr müsst nicht, wenn es euch nicht gefällt, aber ich würde es unglaublich gerne machen.
Ja.
So, und dann habe ich gesagt, na gut, dann versuch mal.
Ja, das ist sehr lustig, weil genau diese Liste, genau diese Aufteilung hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ich mich mal selbstständig gemacht habe.
Mhm.
Exakt das.
Wie meinst du das?
Ja, weil eben genau diese Liste immer nicht ausgereicht hat. Also es war 24/7 gearbeitet, schlecht verdient.
Und
Spaß war okay, aber jetzt auch nicht, ich sag mal nicht über 5.
Ja, genau. Das ist wirklich.
Und dann habe ich gesagt, ja gut, muss ich was ändern jetzt. Also deswegen muss ich gerade, das ist ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes System. Also
finde ich, empfehle ich oft Freunden.
Ich mag Listen.
Das ist bei mir eigentlich nicht so, aber ich empfehle es oft Freunden, wenn du merkst, dass sie so auch ins Niemandsland geraten, so, ne? Wo sie plötzlich überfordert sind und es geht ihnen nicht mehr gut und das Geld kommt auch nicht und sie wissen nicht, wie sie die Miete bezahlen sollen und deswegen macht es auch gar keinen Spaß mehr und so. Und dann sage ich immer, bevor du was nimmst, guck einmal so drauf.
Ich meine jetzt auch mit Listen sowas, also nicht, ich bin jetzt Excel nicht.
Nee.
Listen,
du bist kein Excel-Mann.
Ja. Nee, aber auch so pro Kontra, dass man einfach mal guckt, so, wenn man ja ganz oft so Dinge so ausschließt, obwohl sie eigentlich möglich wären. Also und dann würde ich sagen, ja Moment, vielleicht klappt es ja doch irgendwie.
Ich glaube, mir hat es besonders geholfen, weil ich einfach verführbar war. Also verführbar, weil ich irgendwie immer dachte, es ist irre toll, dass ich das überhaupt machen kann. Und wenn man auf mich zukam und sagte, du, wir wollen, dass du da in unserem Studio da das spielst oder ein Drehbuch schreibst, dann habe ich gedacht, oh, wie Hammer, dass die das wirklich wollen. So, da war ich verführbar. Merkte aber gar nicht, dass die nicht nur, dass ich 5 Jahre daran arbeiten soll und die auch gar kein Geld haben und außerdem auch irgendwann sind die dann auch nicht mehr nett. So. Und da habe ich dann diesen Filter vorgeschaltet und das war ganz gut.
Ne? Ja, ja.
Und so kriegte ich auch ein paar Sachen einfach auch wegsortiert, weil ich hatte oft zu viel.
Ne? Ja, diese, das ist ja auch so ein Problem, so eine Hardcore-Begeisterungsfähigkeit dann auch immer.
So, irgendwie. Prima. Ich hatte sie auch oft und manchmal dann einfach auch einen radikalen Stopp reingeworfen. Ne? Wollte nur sagen, das war diese Stelle noch mit als ich für RTL, da habe ich dann wirklich mit Filmmusik angehalten und habe 3 Jahre lang, 4 Jahre lang wirklich was anderes gemacht. Und eben Comedy, also einfach gedreht. Ich war Comedian bei ProSieben und hab dafür geschrieben und gemacht und getan. Das hat einen irren Spaß gemacht. War eine wichtige Zeit in meinem Leben.
Hm.
Und dann kam ich zurück. Dann habe ich auch ein halbes Jahr mich neu orientiert. Sesamstraße sollte ich machen, habe gewartet. Und dann irgendwann habe ich gesagt, Sesamstraße ist, glaube ich, schön. Und dann fing ich an, das zu machen. Dann ging das los. Ne? Und das ist jetzt auch schon 25 Jahre her. Und ich arbeite immer noch für die. Ne?
Für Sesamstraße?
Ja. Also die machen ja eine, das heißt eine Möhre für zwei, eine irre gute Serie, wie ich finde, ganz toll. Sesamstraße selber mache ich nicht mehr, das habe ich dann irgendwann auch beendet. Aber für die Serie mache ich die Musik noch und das ist wirklich eine tolle Serie. Das sehen wenige, aber es ist wirklich eine mit tollen Themen.
Und nee, konnte mir die entgehen.
Läuft auf Kika, du, es gibt so viel, was einem entgeht.
Ja,
und das mache ich noch für die und insofern habe ich immer noch mit denen zu tun, aber ansonsten habe ich wirklich die Jahre über Sesamstraße gemacht und auch eben andere Filme. Also Hubert und Staller läuft auch noch, das kennst du auch vielleicht. Ja. Ne? Da mache ich auch die Musik für.
Ja.
Und so, ja, alles Mögliche. Tatort, Männer vom K3 und 1000 Dokumentationen. Also ich habe wirklich viel im Studio gesessen. Ne?
Du hast ja dann zwischendurch irgendwann dein Ecken-Institut.
Ja, Ja, das war vor der, bevor ich zu ProSieben kam, habe ich das Eggen-Institut für angewandte Umgangsformen gegründet.
Klär mal.
Da ging es vorwiegend um Themen wie Sexualität im Elektrohandel oder so, keine Ahnung, der Hirsch und sein Selbstbild in der U-Bahn. Also, wir haben Aufsätze geschrieben, wir haben uns einfach mit Unsinn beschäftigt. Das ist in der Zeit entstanden, als wir diese Videos gedreht haben bei mir zu Hause. Da haben wir uns immer hingestellt und diese Kunstwerke nachgestellt und so. Und haben dann Mitglieder angeworben. Das, ja, und haben einfach irre viel gedreht und Musik gemacht und so. Und dann haben wir auch als Ecken, mein zweiter Vorname ist Ecken, so, also mit Doppel-K. Das geht Ecken, ne? Geht's. Und, ja, ja. Und Ecken-Institut für angewandte Umgangsformen, das fand ich irgendwie cool, weil da ging irgendwie alles mit. Das ist auch sowas, was mich bis heute begleitet. Also wenn es irgendwas mit Unsinn zu tun hat, dann ist das mit dabei. So, und ja, und so sind wir auch.
Also was machst du damit? Also einfach nur was?
Naja, mittlerweile auch die Unterhose. Also
ja, klar,
das ist tatsächlich auch ein wichtiger, großer Fakt jetzt geworden. Aber zum Beispiel haben wir berühmte Krankheiten vorgestellt bei ProSieben. Haben wir so eine Kolumne entwickelt, Depression, eine Krankheit für die ganze Familie. Und dann haben wir so ein Sketch dazu gespielt. Und so auch Kleptomanie und keine Ahnung. Und alles Mögliche. So haben wir solche Sachen. Und das waren immer das Eckeninstitut empfiehlt und so weiter. Also das Eckeninstitut war immer sowas, ja, so das ist ein alter Ego, so ein irgendwie sowas Offizielles, ne? Und ja. Und das ist bis heute so geblieben. Es kommt immer wieder mal vor.
Wo läuft das bei ProSieben?
Nee, gar nicht. Das ist einfach tatsächlich eine Firma, die es gibt, mit der ich ab und zu Sachen produziere.
Nee, weil du jetzt meinst, es kommt dann hin und wieder mal bei ProSieben.
Ja, bei ProSieben lief das in der Comedy Factory so und auch, ja, okay, auch so. Und ich habe auch viele Sachen damit gedreht, auch für andere, und stellt dann auch meine Rechnung als Eckeninstitut. Also so, das ist halt eine Firma, die es wirklich gibt. Und so, und ja. Und dann kam, jetzt mal mit einem großen Sprung, aber dann kam unter anderem eben diese ganzen Projekte, die ich jetzt mache, und unter anderem diese Unterhose eben, das ist jetzt nochmal was ganz anderes. Aber da habe ich gedacht, da wäre das Eckeninstitut das Richtige für, weil das so.
Aber die ist ja erstaunlich wenig quatschig so, ne?
Die ist wenig quatschig, ja, stimmt.
Also die ist ja, aber es ist einfach nur so jedes Label, was eine Klamotte haben kann. Mm. Das muss man erzählen. Das ist, glaube ich, also von Kompostierbarkeit bis jedes Ökosiegel, was irgendwie.
Das ist ein bisschen das, woran ich gerade arbeite. Also die Idee der Hose. Gut, will ich das mal erklären kurz. Also ich habe ja diese LP mit dem Eckeninstitut mal rausgebracht. Eine, die hieß Gummibaum. Und da habe ich auf dem Rückumschlag Elektromobile, Badelatschen und Kochkurse angeboten. Es wurde nie angefordert, aber so. Und dann sitze ich also mit einem Freund vor 3 Jahren zusammen. Wir wollen Fahrrad fahren irgendwo in den Bergen und wir trinken viel Wein. Und ich sage, du, aber eigentlich wollte ich immer Unterwäsche rausbringen. Und sagt er, warum? Sag ich, keine Ahnung, hatte ich irgendwie, das war irgendwie eine Idee. So, das fand ich gut. Und dieser Mensch, muss man wissen, ist eine große Nummer in der Wäscheindustrie. Also der war so, will ich jetzt gar nicht erzählen, weil man dann sofort weiß, wer es ist. Ist auch egal. Jedenfalls saß mit ihm und sagte, da musst du mal machen. Also schreib doch mal ein Konzept dafür. Und das habe ich gemacht. So hat mir gesagt, für wen ist die Unterhose? Was soll das sein? Und so. Und wer trägt die? Und warum? Und dann rief er mich irgendwann an und sagte, pass mal auf, jetzt sind hier so ein paar Leute. Komm doch mal vorbei und lies das oder erzähl mal, was du da im Kopf hast. Das habe ich vorgelesen. Die haben eine Stunde Spaß gehabt und haben gesagt, gut, das sollten wir tun. Und ja, dann habe ich mich mit diesen Menschen zusammengetan, haben wir uns über 2 Jahre oder 1,5 Jahre haben wir richtig eine Unterhose entwickelt. Das ist irgendwie, du wunderst dich. Wenn du eine Gabel entwickeln würdest, du glaubst nicht, was da alles für Themen plötzlich zukäme. Es ist völlig egal, welches Thema. Bei der Unterhose war das plötzlich, du musst dich mit Nähten und wir wollten nicht, dass Gummi dabei ist und so weiter und so fort. Haben uns dann, wie auch immer, ich will nicht in die Einzelheiten geraten, auf jeden Fall. Die Vorgabe war.
So ein bisschen in die Einzelheiten kannst du gerne gehen. Das ist ganz interessant.
Okay. Also, die Vorgabe war, das habe ich mir mit meinem Freund Burkhard, Stuhl Emma heißt er, vorgenommen. Wir wollen Spaß haben und wir wollen die beste Unterhose machen, die uns einfällt.
Bäh.
Das war der Ausgangspunkt. Also, wir haben uns bei Frauen beworben, die eine Firma haben, die so für so Erststücke, auch in Paris, so für so Modemacher, so die Erststücke bauen. Da muss man sich richtig bewerben und dann sind wir hin und haben gesagt, so und so, wir wollen eine Hose machen und wir wollen Spaß haben. Also, und das haben wir auch irgendwie ganz gut hingekriegt. Also sind wir immer dahin und dann war zum Beispiel die Frage, wie teuer darf die Hose werden oder so. Und dann haben wir gesagt, ja, also mehr als 40, 45 Euro, ist also, ja, dann können wir die Knöpfe nicht nehmen. Dann haben wir gesagt, nehmen wir die Knöpfe. So, also die hätte auch 1.000 Euro kosten können, das ist egal. So, und das heißt, die Hose wird es in Kürze geben, die kostet tatsächlich 69 Euro. Jetzt muss ich mal Werbung machen. Und da bleibt nicht mal, da bleibt so gut wie nichts hängen. Also das ist echt schon auch irre, weil wir zum Beispiel die Garne da drin, die, das sind so ganz, da, es gibt kein künstliches, kein Gummi, kein gar nichts. Das ist alles Naturkautschuk. Und die Knöpfe sind auch so Palmherzen, sind auch handgemacht und also und so, also und du kannst sie wirklich kompostieren und sie ist nachhaltig und es ist echt eine Hammerhose. Also, weil da ist noch eine Hose mit drin und so, also das, ich habe mich irgendwann auch mal über Unterhosen geärgert, weil ich habe eine Riesenschublade voll von Unterhosen, dachte, ich finde die alle doof, ja, irgendwie. Und die finde ich gut, wie auch immer. So, die gibt's jetzt und jetzt müssen wir uns überlegen. Jetzt kommt das, was du eben gesagt hast. Wie verbinde ich das eigentlich mit dem Spaß, den wir dabei haben? Mhm. So. So, und dann muss ich, da bin ich gerade bei. Also, ich kann dir nachher mal so einen Trailer zeigen, den ich gerade gedreht habe, mhm. wo alte Herren in Unterhosen durch die Gegend hüpfen. Das ist auch, ich weiß es nicht, weißt du? Ich mag das eigentlich auch nicht. Also, da denke ich gerade drüber nach, wie geht das, ne? Ich habe keine Lust, so Werbung zu machen im klassischen Sinne. Kauf doch bitte die Unterhose, ne? Also, aber ich denke darüber nach, wie
Werbung für eine gute Sache ist ja auch nichts Verwerfliches.
Nee, das stimmt. Aber
Werbung hat einen sehr schlechten Ruf halt.
Total. Also finde ich auch, das nervt mich auch, ne? Weil also irgendwie werde ich immer angekreischt, kauf, ne? Egal, wo ich auch hingehe, ob ich zu meinem Postkasten gehe oder so, irgendwer kreischt mich immer an und sagt, das ist das Beste. Unser Kompetenzteam sorgt für ihr Wohlbefinden. Und ich glaube dem nicht, ne?
Ja, man muss halt mehr kreischen für gute Sachen. Das ist halt leider, das
ja, eher, stimmt.
Find ich, man kann ja irgendwie mal jeden Job gut oder schlecht machen. So, und das
stimmt. Aber dann bin ich gerade so, ich versuche mich dem wieder mit meiner Lust auf Unsinn anzunähern, ja. So, und zu gucken, wie das geht, ne? So. Und ja, so auf jeden Fall ein Projekt, ne? Ein Projekt.
Mit dem Background hast du ja eigentlich alles beisammen, ne? Also vom Sketche schreiben zum Schauspiel, ja. Ist ja eigentlich.
Ich habe auch einen Ton- und ein Fotostudio zur Verfügung, wo man was machen kann. Ist ja alles und da. Trotzdem muss es mir auch gefallen. Und das ist gar nicht immer einfach. Also, du
bist aus Versehen eine Werbeagentur, eine Einmann.
Ja, vielleicht.
Ist eigentlich alles da.
Aber ich bin mein eigener, also wie auch immer, es muss mir selber gefallen. Und ja, klar. Da mache ich manchmal auch Dinge und denke, nee, das ist falsch. Also da habe ich gerade auch mit zu tun, darüber nachzudenken. Das sind immer diese Prozesse, ne? Immer dasselbe.
Ja.
Wie mache ich das, dass ich das selber auch gut finde? Ne?
Aber wie ist jetzt, das finanziert sich aber tatsächlich auch alles jetzt gerade noch vor allem durch
mich.
Durch Musik.
Ja, ja, klar.
Durch Musik, ja. Also genau. Das ist Musik und ja. die sorgt halt auch so ein bisschen
fürs. Ja. Ich habe jetzt
viel gut.
Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich überlegen kann, ich habe immer so Geld verdient, dass ich immer in mir steckt ein Spießer, der hat immer Geld weggepackt und hat immer darauf geguckt, was sich da an den Haufen bildet und hat drauf geguckt und hat gesagt, jetzt kannst du ein halbes Jahr ohne Auftrag leben, jetzt ein Jahr, jetzt ein, so. Also ja. Und diese Freiheit nehme ich mir dann auch und die nehme ich mir jetzt auch gerade.
Ja.
Dass ich weiß, also das geht, ich kann bestimmte Projekte angehen. Ich habe noch so zwei Kunstprojekte, die ich gerade mache und die ich mir vornehme und dafür nehme ich mir auch Zeit und frei und stecke auch Geld rein und das ist für mich das Richtige.
Merkst du das jetzt bei dieser ganzen, also jetzt zum Beispiel dieser Firmengründung oder jetzt speziell der Unterhosengeschichte oder dass diese ganze, dass sich das ein bisschen ergänzt oder so, also dass sowas aus der Fotografie, aus dem Schauspiel und so, dass sich das alles irgendwie so ein bisschen einander was bringt? Oder?
Ja, die Frage stelle ich mir manchmal auch. Ich finde schon, dass sich das ergänzt. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass zum Beispiel die Unterhose ein völlig logisches Produkt war. So, das fand ich jetzt auch nicht. Ich fand es einfach toll, das zu machen und finde diese Unterhose auch wirklich toll. Also muss ich so richtig aus innerer Überzeugung. Wir haben jetzt auch schon 50 bis 70 verschickt und die Feedbacks sind auch Hammer. Also Unterhosen sind ja nicht wirklich das wichtigste Stück im Leben eines Mannes, aber... So, auf jeden Fall, das ist eine der Geschichten. Aber es gibt eben auch noch so zwei andere Projekte, wo ich unterwegs bin und wo ich gucke, wo es mich so hinträgt. So, also,
erzähl mal die anderen. Also gibt es ja diverse Art in Hope und so. Und
ja, so zum Beispiel das, ich fange mit einem anderen. Es gibt gerade eine Luna Lobby, was ein Freund von mir gegründet hat unten am Starnberger See.
Ja.
Und da treffen wir uns immer, jetzt zu Corona-Zeiten war das schwierig, immer zu Vollmond. Das ist irgendwie das Lunar-Lobby. Da sitzen 13, ich würde es mal sagen, so in Anführungsstrichen, so Leute drin, die wirklich, also Macher drin, die auch, alles auch so Quersteiger, würde ich denken. Und jeder von uns sollte sich einen Wunsch aufschreiben, den er in seinem Leben verwirklicht haben möchte und noch nicht hat, was gar nicht so einfach ist zu finden.
Ja.
Das haben wir aufgeschrieben, in eine Kugel getan und das in so einen Kelch gelegt. Und immer wenn wir uns treffen, ziehen wir eine Kugel. Und dann sind alle 13 Leute aufgerufen, diesen Wunsch 2 Monate lang mit zu erfüllen.
Das ist ja eine geile Idee.
Mhm. Und so haben wir schon ein Therapiezentrum eröffnet und eine Kunstausstellung gemacht und eine Reihe über Permakultur ins Leben gerufen, die rumgeht, auch durch Corona jetzt unterbrochen wurde, blöderweise und so weiter und so fort. Bei mir haben wir es gibt eine kunstmeermusik.de, also Kunst, das Meer mit Doppel-E und Musik.de, ja. kunstmeermusik.de. Eine Seite, die ich ins Leben gerufen habe, da fordere ich Leute auf, völlig losgelöst von irgendwelcher Kommerzialität etwas zum Thema Meer zu tun. Und das Beste ist, es hätte mit Kunst, mit Meer und mit Musik zu tun. Ne? Mhm. Also das ist so, musst du mal raufgucken. Das glaube ich, das ist eins der Projekte und so entsteht
was
jeden Monat.
Da ist
schon einiges drauf. Da kannst du Filme oder Musik zu machen oder was auch immer. Bisher sind es hauptsächlich Musiker, weil ich einfach durchweg Musiker kenne. Und so sind tolle Sachen bei. Also, und da geht es wirklich darum, keinem zu gefallen, sondern nur sich.
Ja.
Und da stelle ich auch fest, dass einige Leute gar nicht wissen, wie das geht. Also gibt es sehr Erfolge, die sagen, ja, muss ich unbedingt machen. Dann aber fragen, ist es das Richtige? Und dann sage ich, das ist mir egal, du kannst was machen, was du willst. Mach was für dich und stell's dahin. Und das finde ich so, also ich bin im Moment auch daran total interessiert, völlig losgelöst von Kommerzialität Dinge zu tun. So, und das ist das eine Projekt, was durch die Lunar Lobby entstanden ist, wo wirklich was eine ganz spannende Unternehmung ist. Und das letzte Objekt ist mit Art and Hope. Das habe ich mit meinem Freund Muhammad Ali, der heißt tatsächlich so, Muhammad Ali Ponten. Ein ganz künstlerischer, feinsinniger, toller Mensch, finde ich, so, der mich immer beeindruckt, weil er so sich so hinmerkt in alles. Auf jeden Fall mit dem zusammen wir wollen alles um einen Herzschlag herum anordnen. Ich habe jetzt schon seit Wochen, nehme ich von ganz vielen Leuten Herzschläge auf, habe mir extra so ein wunderbares Mikrofon und wir wollen viele verschiedene Dinge, gegensätzliche Dinge um diesen Herzschlag anordnen und die miteinander synchronisieren und ich kann das nur mal so vage sagen und bauen da so eine Kunstausstellung zusammen. Das wird noch dauern und aber da bin ich gerade bei. Das sind so Sachen, wo ich so unterwegs bin.
Ja.
Das
ist mega.
Mhm.
Wenn man denkt, wenn man das jetzt nochmal so rückblickend betrachtet, wie das Leben verlaufen wäre, du wärst jetzt
Speditionskaufmann
geblieben.
Dann würde ich jetzt heute ein Paket von Hamburg nach Dortmund transportieren. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Also.
Ich meine, das mit der Lunar Lobby, das ist ja ein System, das müsste man ja unbedingt irgendwie mehrfach klauen. Also das ist ja so schlau, dass man sich einfach gute Leute zusammensteckt und wir sagen so, wir.
Naja, die Idee gibt es ja, im Grunde ist es ja, also es gibt etwas, man könnte auch sagen, was es gibt ja Verbindungen, schon immer.
Also ja, klar.
Das soll es aber nicht sein, auf keinen Fall, sondern es ist einfach ein Treffen von 13 Leuten, die alle auch irgendwie an einer ähnlichen Stelle sind im Leben, also auch was hingekriegt haben, sich aber auch die Frage stellen, ist es das, was ich mein Leben lang jetzt noch tue, und die Frage war schon, und alle haben lange überlegt, und es ist vor allen Dingen, ich sag mal so, wenn du in einer Runde von 13 Leuten sitzt und du hast dir überlegt, was du in deinem Leben nochmal machen möchtest und sagst das, dann ist die erste Frage dieser Leute, warum hast du es noch nicht gemacht?
Ja, klar.
So. Die Runde ist nicht therapeutisch und nicht vorsichtig. Das heißt, da kommst du echt 4 bis 6 Stunden richtig ins Schwitzen. Danach ist jeder durch. Und diese Wünsche verändern sich dann auch gewaltig ganz oft. Aber es entsteht was, weil du wirst dann 1-2 Monate lang mit Anregungen und Besorgnissen beballert. So, also
ist ja interessant, dass sich die Wünsche verändern. Also das ist ja
Ja, und diese Leute, die da drin sitzen, die haben auch Möglichkeiten. Also wenn du Musik machen willst, sagt er, was brauchst du, einen Chor oder eine Fernsehsendung oder was willst du haben? Also wo sollst, was willst du da? So, und dann, puh, und dann denkst du, ey, langsam. So. Ja. Und so ist das mit allen. Also so haben wir so ein Therapiezentrum zum Beispiel entwickelt, wo einfach komplett überdisziplinär, also wirklich ganz, ganz verschiedene Therapieformen sich miteinander verbinden sollen und einen Patienten in Augenschein nehmen. Und dann war die Frage, ist das örtlich? Muss das in einem Haus? Ist das, wie stellen wir das her? Und so weiter. Und dann sind da viele Leute, die wirklich auch Möglichkeiten haben und die auch die Leute dahin schicken. Und
wie heißt das? Also du meintest, das gibt's schon?
Das gibt's, aber das heißt nicht. Das ist da unten im südlich von München und entsteht quasi ein großes Netzwerk, was, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen kann, deswegen halte ich mich da gerade mal so ein bisschen zurück. Das entsteht, die arbeiten auch schon ganz fleißig und, ist unter der Führung einer Therapeutin, die diesen Wunsch auch eben hatte, so, und die auch schon eine ganz alteingesessene, erfolgreiche Therapeutin ist und die aber einfach über ihre Grenzen auch hinaus arbeiten will. Und das passiert gerade, ja. So, und ja, so. Das ist so eine. Und ein paar Wünsche sind noch offen und das ist sehr spannend. Ja, gibt auch, also ganz eigenwillige Wünsche, auch ein paar. Ja. Genau.
Wenn du jetzt überlegst, gibt ja jetzt sicherlich viele, die zuhören, die jetzt bei Speditionskaufmann geblieben sind, ja nichts gegen Speditionskaufmann
hier nicht.
An dieser Stelle, aber die angenommen, man möchte jetzt diese Geldzeit-Spaß-Liste, man würde sich verändern wollen. Was würdest du so als Lebenstipp geben, wie man da rauskommt oder ändert oder wie man was macht einfach?
Also Voraussetzung ist ja, dass man mal unglücklich ist. Ich finde immer, wenn du einen fragst, wie geht's dir, und der sagt, aus tiefster Überzeugung, mir geht's gut, macht er alles richtig.
Ja.
So. Also warum soll man sich verändern, wenn es einem gut geht? Finde ich immer, soll man dringend dabei bleiben und alles genauso weitermachen. Und also der Treibstoff ist immer, dass man merkt, irgendwie was stimmt nicht in meinem Leben, ich muss was ändern. Und dann würde ich sagen, sollte man die ganzen vernünftigen Sachen irgendwie ausschalten. Also alle, wenn das Denken immer so ist, dass man, das geht ja nicht, weil, das kann ich nicht machen, weil, das, dann kann ich ja nicht mehr da wohnen, dann, weil, und so, also diese ganzen Bedingungen, dann kommst du nicht zu dem, sondern ich glaube, man muss sich überlegen, für sich, was würde ich mir wünschen, also frei drauf losträumen.
Mhm.
Dass man, wenn alles erlaubt ist, und einer gibt dir die Erlaubnis, du darfst alles sein, was du willst. Da könntest du auch der amerikanische Präsident werden wollen. Völlig egal. Das ist auch gar nicht interessant, ob das geht. So. Und du dazu kommst und dir dein, so, dann kann man langsam gucken, in welche Richtung das geht, wo man überhaupt hin will. Das finde ich, glaube ich, das Wichtigste. Was soll das eigentlich sein? Also gar nicht Projekte, sondern wer will ich, wo will ich sein? Wie sehen die? Ich habe mal so ein Gespräch gehabt, ich erinnere mich noch, da war die erste Frage an mich, du wirst 90, wer ist auf deinem Geburtstag? Das finde ich eine gute Frage. Sind das Geschäftsleute oder sind das gute Freunde oder sind das deine Kinder oder sind das, wer ist da? Wo möchtest du sein? Sowas. Das sind so Sachen, die ich mir immer wieder frage und gucke, wo gehe ich lang?
Stimmt, wenn das dann angenommen, man spielt das so durch und das ist dann so ein schlechtes Business-Meeting.
So.
Dann das.
Du bist erfolgreich, aber hast keine Freunde oder sind das wirklich Freunde? Also sind das so welche, mit denen du auch abends trinkst, mit denen du auch, vor denen du weinst, weil es dir schlecht geht, weißt du so? Und die dann sagen, Mann, komm, ich nehme dich in den Arm, wir gehen jetzt mal hier lang oder so.
Das ist ein harter Gedanke.
Also finde ich einen wichtigen Gedanken im Leben. Also deswegen bin ich immer noch auch dankbar so für mein Leben. Ich bin sowieso dankbar. Ich glaube, das Universum ist sowieso für mich, denke ich immer so.
Ja, so, den Eindruck macht das hier die ganze Zeit. Das ist so.
Also so, und dann denke ich immer, ich bin so dankbar, wenn ich mit Freunden zu tun habe, die ich mag, und mit Leuten, wo ich, wie schön es ist, dass ich mit denen was tue. Weißt du so, dass man einfach, auch wenn es scheiße läuft, auch sagen kann, immer, das ist kacke, wir haben uns verlaufen oder so. Aber das finde ich wichtig, ne? So, und
wie würdest du dann anfangen, so ganz konkret? Also angenommen, man hat jetzt was vor und wie fängt man am besten sowas an?
Du meinst, wenn ich jetzt irgendwie so eine Idee habe, was zu tun?
Ja, genau. Also du fängst jetzt an mit Unterhosen oder so.
Also drüber reden. Mhm. Immer drüber reden. Immer raushauen. Finde ich immer. Ich alles sagen. Und
das da, wo einer Punkt, ging, weil da, ganz viele fangen dann ja mit Patent an und so.
Ja, das glaube ich nicht. Sondern ich glaube auch immer, ich hatte nie Angst, dass mir wer was klaut. Zum Beispiel. Und bestimmt ist das auch oft passiert. Es gibt Leute, die haben ganz oft kamen Leute in mein Studio und haben gesagt, sie haben einen Song gemacht, sie hatten eine schöne Frau an ihrer Seite und die kann hammermäßig singen, also noch besser als und so weiter. Und ja, spiel mal vor. Ja, weiß ich nicht. Also, dann hab ich gesagt, spiel um Gottes Willen nicht vor. Also die Angst, dass man entweder, also dass einfach geklaut wird, die Angst darf man nicht haben, glaube ich. Das will ich jetzt mal sagen. Also, und das finde ich Quatsch, sondern haus raus und wenn du einem gegenüberstehst, wo die Augen auch leuchten, dann ist das dein Mann. So. So würde ich sagen. Und dann kann man sich gemeinsam auf den Weg machen und mal gucken, ob man Spaß hat, ob man Freude hat, ob man darüber nachdenken macht, ob man so interessiert ist, dass man sich nachts anruft, Alter, ich habe eine Idee. So, das ist irgendwie, wenn das entsteht, bist du vorne. So, das würde ich sagen, das wäre mein Ansatz.
Ja, das ist super.
Viel drüber reden.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, wenn, glaube ich, zwei kreative Menschen die exakt gleiche Idee haben und sie umsetzen, kommen ja zwei völlig unterschiedliche Projekte bei raus.
Wahrscheinlich.
Erfahrungsgemäß.
Im Endeffekt kann ja auch eine, du hast die Absicht, eine Unterhose zu machen und keine Ahnung, und baust dann Schlachtzeug, ist ja egal. Also, es kann ja immer.
Das ist eine gute Geschichte.
Auch. Der Weg ist das Ziel, weißt du? Also, das finde ich schon. Also.
Ja. Ich finde das super. Du, es war eine, ich hoffe, wir haben so einigermaßen in eine Stunde gepuzzelt.
Also ist das schon eine Stunde rum, ne?
Ja. Das ist, glaube ich, eine gute Stunde rum. Hier wird schon genickt da hinten hinter der Scheibe. Ja, es war Wahnsinn. Also es war ein kreativ Overkill hier. Also mir hat es riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst.
Mir auch. Ich rede selten so viel über mich.
Gut, mal Zeit. Ja, vielen Dank.
Auch danke, André. Dankeschön.
Das war Queraussteiger für heute. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts. Verbesserungsvorschläge oder Empfehlungen für Gäste schickt ihr uns am besten auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.